Der Change Labor Podcast.
Ja, willkommen beim Change Labor. Heute mit einer besonderen Form. Wir starten eine neue Reihe, nämlich den Dialog, den Change Labor Dialog. Und den Dialog gestalten Thomas Lenz.
Und ich, Tamina Lenz.
Ja, und wir sind im Change Labor beide tätig, aber auch noch mit anderen sozusagen Verknüpfungen, Verbindungen im Change Labor. Wir sind Vater und Tochter.
Genau.
Und auch sowas wie, naja, Lehrherr ist es nicht, du bist kein Lehrling, aber du bist Berufseinsteiger und lernst von der Irene und mir, bist auch im Change Labor Lehrgang direkt drinnen, arbeitest in Projekten mit.
Ja.
Also das ist schon auch so eine Art, ja, Hierarchie irgendwie.
Ja.
Und zudem ein erstes Thema für unseren Podcast, wie gestaltet sich eigentlich der Berufseinstieg? Das hat sich in unseren Diskussionen für diesen Podcast als erstes Thema herausgearbeitet. Vielleicht noch ganz kurz, was wir mit dem Podcast noch wollen. Ja, in Wahrheit nur unsere Gespräche, unsere Dialoge, die ja am Frühstückstisch am Sonntag, ja, wenn du zum Sonntag zu Besuch kommst, beginnen, die Weltlage politisieren bis hin zu persönliche Probleme.
Ja, es geht wirklich von einem Thema zum nächsten rasant.
Ja, das ist also für mich was sehr Schönes, mehr als ich mir zu träumen gewagt habe, dass ich mal mit meiner Tochter politisieren kann.
Ja.
Das ist ein ganz neuer Abschnitt. Ja, und das wollen wir in Form eines Podcasts
genau. Hier
auch darstellen. Es hat sich schon eine ganze Themenliste von selbst ergeben. Das geht ganz, ganz sicher nicht in der ersten Folge. Und wir haben uns gedacht, wir starten mit dem Anfang, also eben Einstieg ins Berufsleben. Wie war das früher bei mir? Und wie ist es bei dir? Du steigst jetzt also langsam, langsam, stetig, aber doch ins Berufsleben ein. Welche Themen beschäftigen dich da? Ganz allgemein?
Ganz allgemein, ja, es geht von persönlichen Wachstumsthemen zu Leistung, zu Fünfjahresplanung, alles, was dann da irgendwie dazugehört, wie stelle ich mir eine Karriere vor, was treibt mich an, lohnt es sich überhaupt noch eine Karriere zu starten in diesem Stadium des Kapitalismus.
Welches Stadium haben wir beim Kapitalismus?
Spätes Endstadium. eigentlich ist die Liste, glaube ich, kürzer, wenn ich anfangen würde aufzuzählen, was mich nicht beschäftigt. Mhm. Es gibt einfach extrem viel Redebedarf, Aufklärungsbedarf.
Was meinst du damit?
Dazu später mehr, aber ich glaube, dass der Generationenkonflikt in der Arbeitswelt zum Teil auch sehr hausgemacht ist und zum Teil auch einfach daher stammt, dass wenig Verständnis untereinander da ist. Einfach, jetzt so von meinen Erfahrungen. Es ist schon nicht leicht, die Jüngste zu sein, wo. Vor allem, wenn sich es um einen Altersunterschied von mindestens 20 Jahren handelt.
Mhm.
Ja.
Wie ist das für dich? Die Irene ist unsere dritte Partnerin. Ist jetzt auch schon, Alter darf man nicht sagen, naja, sie ist so ähnlich alt wie ich. Und wir sind beide sehr überzeugt auch von dem, was wir tun. Wie ist denn das für dich, mit uns zu arbeiten?
Ich glaube, im Change Labor haben wir schon einen Ausnahmefall, was so unterschiedliche Generationen in einer Organisation angeht. Einfach weil, ich meine, erstmal haben wir hier den Aspekt ein bisschen der Freundelwirtschaft. Ich bin natürlich nicht, ich habe mich nicht als eine von 30 Bewerberinnen durchgesetzt. Ich bin die Tochter vom Mitgründer. Also das ist, kommt als erstes mal dazu, dass ich, glaube ich, einen Vertrauensvorschuss bekomme im Change Labor. Also das muss schon irgendwo gesagt sein auch. Und ich glaube, dass in dem Fall du und die Irene mehr Offenheit mal so vorweg mitbringt, euch auch meine Sichtweise anzuhören. Aber ich habe schon auch ganz am Anfang, vor allem jetzt vor 2 Jahren oder so, schon ein bisschen so einen Widerstand. Widerstand ist vielleicht ein hartes Wort, aber zumindest so eine gesunde Skepsis schon auch miterlebt, was das denn für einen Mehrwert haben könnte, mich überhaupt dabei zu haben. Aber ich glaube wirklich, dass das Change Labor ein sehr sanftes Beispiel dafür ist.
Hättest du andere Beispiele, wo es nicht so sanft ist? Ich meine, du musst mir auch sagen, du bewirbst dich auch bei anderen Stellen, du schaust dich gerade um, der Master ist ja auch noch etwas, was dich auch noch herumtreibt. Und hast ja auch Erfahrung gemacht, sich frisch so zu bewerben.
Ja, vor allem in Positionen, also ich tendiere dazu, mich bei Organisationen zu melden, die irgendwie schon recht etabliert sind. Das kann sich schon manchmal ziemlich schwierig gestalten. Vor allem, wenn ich überzeugt davon bin, dass die Anforderungen von diesem Jobprofil perfekt auf mich passen und dass ich da einfach gut drin wäre und dass ich auch einen Mehrwert für die Organisation mitbringen würde, das dann nicht mit der entsprechenden Erfahrung untermauern zu können. Das ist eine sehr frustrierende Erfahrung, die, glaube ich, viele am Arbeitsmarkt machen in meinem Alter. Zum Beispiel bei einem, ja, das war nicht einmal mehr ein Bewerbungsgespräch, das war eigentlich schon ein Gruppengespräch und ein Team-Kennenlerngespräch, wo dann schon auch sehr viel Resistenz geäußert worden ist von älteren Mitgliedern des Teams. Ich habe das damals schon ein bisschen persönlich genommen. Heute, oder weiß ich auch schon, ab 2 Wochen danach habe ich es besser einordnen können, nämlich ist da einfach unglaublich viel Angst im Raum gewesen, dass wenn ich jetzt nachkomme, dass es da, weiß nicht, dass man da selber irgendwie schlechter aussteigt, dass man plötzlich weniger Aufträge kriegt, weil irgendwie das neue glänzende Junior Consultant Talent mehr gefördert wird als man selbst. Ja, ich glaube, dass da einfach viel Sorge besteht, dass man ersetzt wird, wenn man jetzt irgendwie schon, weiß nicht, ich glaube, dass diese Angst vielleicht 50 plus beginnt. Aber ich glaube grundsätzlich, dass auch wenn man jetzt so, okay, 40 abwärts, das sind dann die Millennials, also ich glaube, im Grunde genommen denkt jede Generation von sich selbst, die Beste zu sein und die talentiertesten Mitglieder zu haben und alles am besten einschätzen zu können. Und
ich meine, das sind ja super Klischees,
ja,
über die wir da reden. Also wenn man das einfachste Klischee herbringt, dann ist es das, was du gesagt hast, die älteren Angst, vom ausgebotet zu werden. Und das kann ich jetzt sogar aus meiner Perspektive sagen, mit Jüngeren dann oft das Gefühl, dass meine Erfahrung nicht wertgeschätzt wird. Das ist, ja. Ich denke, das ist so, dass das Grund, die Grundkonstellation, ja, um die es da geht. Erfahrung gegenüber dem jungen Schwung.
Ja. Und das. Aber ich würde sagen, sogar das Gefühl ist beidseitig, weil also ich kann das so von mir jetzt auch wiedergeben. Ich fühle mich auch manchmal, das wäre meine Erfahrung, nur weil sie einfach, ja, altersbedingt in einem kürzeren Zeitraum stattgefunden hat. Dass aber diese Erfahrungen, die ich sehr wohl habe und dass die Expertisen, die ich mir über mein Studium hinweg zusammengesammelt habe, dass die weniger wert sind als einfach nur Erfahrung, die über einen langen Zeitraum gesammelt worden ist. Mhm. Also ich glaube, da geht es viel um gesehen werden wollen und ja, ich würde es Anerkennung nicht in so einem eitlen, ich muss irgendwie einen Klopfer auf die Schulter bekommen, interpretieren, aber mehr ein, ich möchte in meiner Funktion was bewirken und ich will, dass das auch anerkannt wird und dass das gesehen wird. Also ich glaube, dass eigentlich dasselbe Problem oder dasselbe Bedürfnis auf beiden Seiten nicht befriedigt wird und dass daher das Problem, aber ich glaube nicht, dass die Generationen so grundlegend verschiedene Probleme und Herausforderungen bringen in die Organisation.
Also du meinst, es geht beiden ums Gesehenwerden?
Ja.
Ja. Ich glaube, das kann ich unterschreiben. Also ich kann es jetzt wirklich nur aus meiner Perspektive sagen, da ist natürlich die Angst, ja, wie du sagst, keine Aufträge mehr zu bekommen. Und man ersetzt das dann als Alter durch das Heranziehen der Netzwerke.
Ja.
Also diese informelle Karte wird dann sehr oft gezogen. Also das kenne ich jetzt aus kleineren Organisationen, aber auch aus großen Konzernen, wo ich war, wo das Generationenthema sich dann also über viele, viele Abteilungen hinwegzieht. Und das ist einer der Hauptgründe, warum es dann zu informellen Netzwerken kommt, wo man als Junge kaum reinkommt.
Ja.
Außer man hat irgendwie, was weiß ich, politisch besetzt oder irgendwelche Verbände. Da wird man wohl bewusst einmal hochgezogen. Aber wenn man sich eine normale Organisation anschaut, ist das, glaube ich, der Hauptgrund. Man will sich irgendwo abschalten. Und deswegen machen wir ein informelles Netz. Und da kommt einmal keiner rein. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das abschreckend wirkt. Wenn man da eben nicht hineinkommt.
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich meine, diese eine Stelle, um die es da ging, die war mir eigentlich schon zugesichert. Das Einzige, was gefehlt hat, war noch der Vertrag. Und das hat aber dann aus Budgetgründen nicht funktioniert. Und ja, bis heute frage ich mich, wie das gelaufen wäre, wenn ich diese Stelle dann doch bekommen hätte. Also wenn sie diese Stelle weiterhin besetzt hätten mit mir dann. Ob ich da in den ersten 2 Wochen irgendwie rausgemobbt worden wäre oder ob vielleicht mir doch ein Vertrauensvorschuss oder überhaupt die Möglichkeit gegeben worden wäre, mich zu beweisen. Oder ob gleich im Vorhinein entschieden worden wäre, nein, offensichtlich hat sie keine Erfahrung. Ich wäre ja auch in einer Ausbildungsstelle mehr oder weniger dort gewesen. Es war ja nicht so, als hätte ich mich als Senior Consultant beworben. Mhm. Aber ich glaube, dass dieses Bild von meiner Generation und Arbeitskräften in meinem Alter oft vorherrscht, dass wir viel zu viel von uns halten. Und das könnte ich nicht. Ich glaube, dass uns vielleicht unterstellt wird oft, dass wir zu viel von unserer, auch durch die Akademisierung von vielen, vielen Arbeitswegen jetzt, dass von uns erwartet wird, dass wir durch unsere Unibildung oder unsere, weiß nicht, vielleicht hat man da mal ein Seminar besucht und glaubt jetzt, man kann das besonders gut. Mhm. Ich glaube, dass von uns oft erwartet wird, dass wir zu viel von uns halten und unsere Fähigkeiten überschätzen. Und sobald dieses Klischee dann auch nicht erfüllt wird, dann ist da irgendwie ein Erwartungsvakuum, das da aufgeht. Und dann weiß man irgendwie erst recht nicht, was man jetzt mit uns anfangen soll.
Wir kennen ja alle diese Einordnungen. Du bist welche Generation nach diesem Buchstabensystem?
Ich bin Generation Z. Ich bin 2001 geboren.
Ja.
Und so richtig mittendrin in Gen Z.
Und ich bin was?
Du müsstest ein Gen X sein. Du bist gerade kein Boomer mehr.
Gott sei Dank. Boomer sind ja gar nicht gut angeschrieben.
Boomer haben einen schlechten Ruf.
Ja. Boomer, ne? Ja. Gen wie? X?
X.
X. Ja.
X, Y sind dann die Millennials. Was unterscheidet Z und X?
Ja, und was ist, na, du bist jetzt auch nicht mehr so die Jüngste. Ne? Aber es kommen jetzt nach Z oder C.
Ja, da kommen dann die Alphas.
Okay. Also es ist irgendwie, es wird immer schneller und diese Generationen werden immer kurzfristiger.
Ja.
Was ja auch schon eine Aussage ist, weil die Boomer waren 30 Jahre da.
Ja.
Die Zettler waren 20 Jahre oder so.
Ja.
Und jetzt könnte man meinen, fast im Jahresrhythmus.
Ja, die Betas fangen dann auch dann bald schon mal an. Also, oder sind Babys, die jetzt auf die Welt kommen, vielleicht sogar schon Generation Beta? Ich weiß es nicht.
Ja, aber das ist ja auch schon so die Kurzfristigkeit und auch die Änderung von Erwartungshaltungen. Ja. Heutzutage eben sehr stark im Umgang mit Digitalisierung in der Arbeitswelt auch verknüpft. Das war, glaube ich, bei uns logischerweise, als die Digitalisierung noch gar nicht gegeben hat, nicht so ein Thema. Da war es halt langfristig. Aber das kann ich mir ja vorstellen, dass das schon auch drückt irgendwie. Ja. Nämlich auch die Erwartungshaltung, wenn nämlich öfter darüber geredet wird.
Ja, ich glaube auch, dass diese Kategorisierung, also ich weiß nicht, wann das erste Mal über Generation X, Generation Y gesprochen worden ist. Also ich glaube, die prominenteste Generation, die man so einordnen konnte, zeitlich, waren auf jeden Fall die Babyboomer der Nachkriegszeit, weil es da eben den Babyboom gab. Deswegen konnte man das da gut zuordnen. Und ich glaube, dass die, also das ganz Baseline psychologische Phänomen der In-Group-Out-Group, sobald ich mich von einer Gruppe abgrenzen kann und mich mit meiner Gruppe identifizieren kann, dann kann es dazu kommen, dass sich die Fronten so verhärten, wie sie mir jetzt vorkommen. Und noch dazu finde ich bei Generation Z vor allem, also bei meiner In-Group, finde ich extrem spannend, dass wir, glaube ich, den größten Unterschied haben zwischen unseren Jungen und unseren Alten. Ich gehöre zu den älteren Generation Z-Mitgliedern. Also Generation Z, glaube ich, von 95 bis 2012. Na, doch, das muss, doch, ja, bis 2012. Also ja, Leute, die 11 Jahre jünger sind als ich, sind Teil derselben Generation. Die sind mit ganz anderen Technologien aufgewachsen als ich. Also ich, mein erstes Handy war kein Smartphone, das war ein Philips-Tastenhandy, glaube ich, wo man Snake drauf spielen konnte, wenn er im Fahrt war.
Na gut, mein erstes Handy, da war ich schon erwachsen und hat 3 Kilo gewogen.
Ja. Und ich bin auch noch aufgewachsen zu einer Zeit, wo ins Internet sich zu begeben geheißen hat, wir sind ins Büro unserer Eltern geschlichen und haben dort am Stand-PC im Internet surfen können. Und mein erstes Smartphone, das ich auch wirklich als Smartphone verwendet habe, hatte ich, glaube ich, mit 13 oder so. Also sehr, sehr viel später als Kids heute. Also ein iPad war zu der Zeit noch ein rares Gut. Und dann haben wir uns alle immer in unseren Freundesgruppen versammelt um die eine Person, die ein iPad hatte. Und eben, wenn man jetzt 2012 geboren ist, das war zu einer Zeit, wo schon das dritte, vierte iPhone am Markt war und wo diese technologischen Fortschritte einfach so rasant und fast schon in einem Jahresrhythmus rausgekommen sind. Auch ein ganz anderer Umgang mit sozialen Medien. Also ja, als ich angefangen habe, YouTube zu schauen, war das Interface noch ganz anders. Ich habe zu einer Zeit einen Instagram-Account gehabt, wo man alles noch gepostet hat. Da gab es kein Konzept von, wie schaut das aus? Habe ich irgendeine ästhetische Vorstellung von, wie meine Online-Visitenkarte ausschaut? Da war Instagram was ganz anderes noch. Das war zu einer Zeit, wo man auf WhatsApp noch nicht telefonieren konnte. Also
unvorstellbar.
Unvorstellbar.
Aber das ist schon mal ein sehr interessanter Aspekt. Das habe ich mir so noch gar nicht überlegt, wie sehr, also diese Beschleunigung, von der wir eh alle reden, ja. Und es wird halt immer, VUCA ist eh schon out, es ist alles nur Bani und alles überholt sich selbst.
Ja.
Dass sich das natürlich auch in den Generationen widerspiegelt.
Und das ist so.
Und hektisch wird alles.
Es ist extrem hektisch. Und das ist auch irgendwie, warum es sich so grotesk anfühlt, als Generation Z in der Arbeitswelt abgestempelt zu sein. Mhm. Weil die Hälfte von uns ist noch nicht mal am Weg in die Arbeitswelt. Also eben viele von uns sind jetzt gerade am Weg in die Oberstufe erst. Und die zählen auch noch zur selben Generation. Also ich habe das Gefühl, da ist so ein, das ist so aufgeklafft. Also ich habe innerhalb meiner Generation einen Generationenkonflikt. Oder Konflikt. Aber irgendwo habe ich schon auch diesen Impuls zu sagen, die älteren Gen Zs, wir wissen ja noch, was es heißt, draußen zu spielen. Und wir wissen ja noch, wir wissen ja schon, wir kennen den Ernst des Lebens. Wir haben noch eine echte Matura schreiben müssen. Da muss ich mich auch selber oft an der Nase nehmen, weil ich find diesen Impuls nicht schön. Ich finde, das ist kein produktiver Gedanke. Und ich fand es auch nicht angenehm, von Millennials belächelt zu werden, geschweige denn von Millennial aufwärts. Deswegen gebe ich mir auch viel Mühe, nicht auf die Generationen nach mir irgendwie runterzuspucken.
Wir könnten einen Versuch machen.
Ja.
Und ich mache das, was eure Generation total gern hat, nämlich wenn die Alten erzählen. Aber ich erzähle von meinem Einstieg in mein Berufsleben und wir vergleichen, wie das heute ist, so unabhängig jetzt von Generationen.
Ja.
Also das wäre nochmal herauszuarbeiten. Aber das ist ja spannend, weil es ja auch den Generationenkonflikt oft sehr gut beschreibt, oder dass er ja auch gesagt hat, also wenn die Alten sagen, wir haben noch nicht auf der Wiese gespielt.
Ja.
Also dass das ja eigentlich immer ein Vorwurf ist, der dann auch gemacht wird. Aber ich erzähle mal, wie das zu meiner Zeit war. Ich habe ja in den 80er Jahren maturiert, also heißt Ende 80er, Anfang 90er und in den 90er Jahren studiert. Und ich habe ausgedehnt lang studiert. Nicht wahnsinnig erfolgreich. Aber ganz viel daneben gemacht. Mhm. Weiß jetzt nicht, ob das typisch war für die Zeit, aber ich habe schon auch meine Frau, deine Mama, die war zur zielgerichtet, da studiert aber eigentlich auch recht lange.
Ja, stimmt.
Die ist Architektin. Und mein Einstieg vom Studium ins Berufsleben war total schleifend. Weil ich also schon während des Studiums begonnen habe, fast hauptberuflich zu arbeiten. Ich war dann in einer PR-Agentur und habe, das war sehr, 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 wie sagt man da, sehr, sehr interessant, sehr schnell, sehr viel Verantwortung zu haben und auch eigentlich relativ gut zu verdienen. Mhm. Und das, was vielleicht heute diskutiert wird, eine Sinnfrage, das hat sich für mich damals überhaupt nicht gestellt. Das war eher ein Ausprobieren. Hin und her ausprobieren, dort was ausprobieren, da was ausprobieren, irgendwelche Jobs. Ich kann mich erinnern, die Kollegen, die Freunde, die haben halt damals die ersten Computer zusammengeschraubt, haben sich ihr Geld verdient.
Ja.
Ich habe Zeitungen gemacht, geschrieben, auch damals schon, weil mir das auch für Spaß gemacht hat. So bin ich dann eigentlich reingerutscht. Also es war ohne viel Ziel, ohne viel Sinn in Wahrheit. Ja. Einfach mal was tun. Und also in meinem Freundeskreis haben alle ausufernd lange studiert.
Okay, da sehe ich schon mal den ersten.
Okay.
Da muss ich gleich einhaken. Also was du so erzählst von, dass es irgendwie ja, der reguläre Modus von einem Studenten und einer Studentin damals war, andere Sachen gleichzeitig zu machen und slow and steady irgendwie Fuß zu fassen. Das nehme ich so von meinen Peers überhaupt nicht wahr. Und auch von mir selbst, dass ich mir oft, also ich hinterfrage oft meine Entscheidung, das Studium nicht durchzuballern. Also wirklich Bachelor, Master. Es gab Zeiten, da habe ich mir gedacht, und dann mache ich gleich einen Doktor obendrein. Weil, ja, warum nicht? Und dann habe ich einen bestimmten Edge Mitbewerberinnen gegenüber. Ich glaube, dass dadurch, dass Studieren mittlerweile auch natürlich viel mehr zugänglich ist als früher, dadurch, dass es jetzt eigentlich recht normal ist zu studieren, natürlich gibt es dann auch noch große Unterschiede, was sozioökonomischen Status angeht, was auch Familiengeschichte angeht. Also ich sage jetzt nicht, dass alle studieren können und müssen. Aber dadurch, dass Studieren schon viel zugänglicher ist, ist es auch weniger besonders geworden. Und jetzt definiert man sich halt irgendwie über andere, also nicht nur über ich studiere, sondern ich habe in Mindeststudienzeit studiert oder ich habe in Mindeststudienzeit studiert und noch jedes Semester ein Praktikum gemacht. Oder ich meine, ich muss es jetzt auch nochmal in Kontext setzen. Durch meine Linse ist es wichtig, Praktika zu machen. Also in einem Psychologiestudium kommt man nicht drum rum. Und ich habe zum Beispiel im Bachelor kein Pflichtpraktikum gehabt. Hätte also freiwillig eins machen müssen, habe ich nicht gemacht. Und das bereue ich schon irgendwo. Aber ich hatte damals, ja, ich habe in einem Café gejobbt, und das, ja, hat auch gepasst so, und ich habe irgendwie ein bisschen noch mein Leben genossen nebenbei, aber
ja, das Leben genießen, also für uns war das Kaffeehaus war wie ein Hörsaal für uns.
Ja.
Die Hälfte meiner Studienzeit habe ich im Kaffeehaus verbracht.
Ja.
Also das Diskutieren, Philosophien über ganz was anderes,
ja,
war ein ganz ein wichtiger Teil des Studiums damals auch.
Ja.
Interessieren.
Und das ist nicht verschwunden, würde ich sagen, aber dadurch, dass zumindest ein akademischer Abschluss, also sagen wir jetzt ein Bachelor, dadurch, dass das irgendwie schon so eine Mindestanforderung geworden ist, ist es nichts Besonderes mehr. Und das macht die Uni nicht zu eben einem Ort des Philosophierens. Es macht die Uni eher zu einem Ort des, ja, Anerkennung von Autorität einholens und ja, sich auch mit seinen Noten, sich durch seine Noten zu definieren. Und vor allem auch durch das Tempo, in dem man studiert hat.
Ja. Ich scheue mich immer zu verallgemeinern. Natürlich gab es bei uns auch so die Schnellstudierer.
Ja.
Gerade so Mediziner oder Juristen, wo der Vater Anwalt oder die Mutter Ärztin war,
ja,
das war dann schon deutlich, dass die mehr Ziel gehabt haben, offenbar. Ich bin ja auch ein in der Familie ein Erststudierender.
Ja.
Du hast ja deine Master oder deine Bachelorarbeit zum Thema, allerdings bei Frauen.
Ja.
Erststudierende Frauen. Ich war ein erststudierender Mann.
Ja.
Und ich glaube, das trägt schon sehr viel bei, ein bisschen zur Desorientierung. Ich habe ewig gebraucht, dass ich mich zurechtgefunden habe auf der Uni und habe das mit Auslandssemestern kompensiert.
Ja, aber ich finde gerade auch, wie du jetzt sagst, Desorientierung, ich finde genau das ist irgendwie auch ein Teil des Problems, dass diese formativen Jahre eben nicht zur Orientierung dienen dürfen. Ich glaube, wir haben uns da ein bisschen, das habe ich eh vorhin auch bei Tisch gesagt, wir haben unsere Arbeitskräfte ins Nichts optimiert, habe ich das Gefühl oft. Wir haben so viele Mindestanforderungen an Arbeitskräfte, dass es für junge Menschen, es ist einfach kein Spielraum da. Es ist kein Spielraum für Hopperlas und Umorientierung. Das ist ein Fehler und eine Zeitverschwendung.
Okay, das ist ein klarer Unterschied.
Ich war damals nicht dabei, aber ich glaube schon, dass dadurch, dass auch so viel Information zugänglich ist, dass es einem da einfach irgendwie viel schwerer fällt, sich von diesen Erwartungen zu lösen. Und dann kommt natürlich auch noch der finanzielle Druck dazu, und dann ein Leistungsdruck und ein Sinnesdruck, würde ich fast sagen. Weil natürlich will ich etwas machen, was mich erfüllt. Aber wenn ich jetzt davon ausgehen würde, okay, ich gehe nach der Matura Bachelor, Master studieren, das sind 5 Jahre meines Lebens, mindestens. Und anstatt mindestens zu sagen, ist es für die meisten im Idealfall. Das ist Plan A, sind 5 Jahre. Alles drüber ist dann irgendwie schon ein bisschen schambehaftet auch. Und dann, ja, nach diesen 5 Jahren bin ich dann 23, wenn ich mit 18 maturiert habe, mit 19 an einer HTL oder Hack. Also ich bin dann 23 oder 24 und dann muss ich nach dem Master ins Berufsleben einsteigen. Und das in dem Alter zu machen, mit 24, ist das Gehirn nicht vollständig entwickelt. Und ich finde es super arg und auch echt nicht produktiv eigentlich, von Teenagern zu erwarten, mit 18 ist man ein Teenager, sich für etwas zu entscheiden, womit sie die nächsten 5, 6, 7 Jahre verbringen werden und dann in einen Beruf in demselben Feld einzusteigen, den sie bis zur Pension durchhackeln können. Ja, und wenn man sich aber dagegen entscheidet, nimmt man halt in Kauf, okay, dann habe ich nicht die gleichen Qualifizierungen wie andere in meinem Alter. Durch soziale Medien habe ich viel mehr Möglichkeit, mich mit anderen zu vergleichen. In so wichtigen Jahren, wo es eigentlich essentiell ist, seinen eigenen Weg zu finden und ja, sich selber in der Welt einordnen zu lernen, genau in den Jahren sollte man sich eigentlich nicht vergleichen. Sobald man die Struktur Schule nicht mehr hat, wo es wirklich ein Ausnahmefall ist, dass man aus dieser Struktur irgendwie ausbricht, sag mal, okay, ich falle jetzt durch, dann muss ich das Jahr wiederholen und komme in eine neue Klasse. Das ist nicht der Regelfall. Im Regelfall steige ich die Klasse auf und dann maturiere ich. Und da ist es, glaube ich, vielleicht irgendwo auch gesund, sich mit seinen MitschülerInnen zu vergleichen. Aber sobald man aus dieser Schule raus ist, und viele ist es ja auch der erste Moment, wo man irgendwie Luft atmet wieder und sich denkt, jetzt kann ich das machen, was ich will und jetzt, weiß nicht, muss ich nicht mehr die ganzen Fächer lernen, wo ich mich gefragt habe, wo werde ich das hier brauchen. Aber in Wahrheit führt es dann auch nur dazu, dass man sich halt dann weiter vergleicht, ohne eine Struktur zu haben, in der ein Vergleich überhaupt sinnvoll ist. Und ja, ich will jetzt gar nicht ausholen über psychische Gesundheit in jungen Menschen, weil das ist, glaube ich, ein eigener Podcast.
Das wird ein eigenes Thema.
Ja.
Aber das ist, finde ich, sehr interessant, weil es wirklich ein paar ganz klare Unterschiede gibt. Und das wäre sicher spannend, auch herauszufinden, woran das liegt. Also eines hast du gesagt, das ist diese Transparenz durch soziale Medien. Das definitiv gab es das bei uns nicht. Also ja. Bei uns war ganz viel Zufall. Wen ich lerne kennen, war ein Zufall. Vergleich so über gewisse Organisationskreisen gab es einfach nicht.
Ja.
Wir hatten keinen Kontakt zu anderen Unis, nicht einmal zum anderen Studium, außer in der Mensa.
Ja.
Und da hat man sich nicht verglichen, da hat man eher geplaudert.
Ja.
Also das ist schon ein ziemlicher Unterschied, finde ich. Und da versuche ich ein wenig auszuholen, ob das auch einen Einfluss hatte, wie insgesamt die Weltlage damals war oder die Wirtschaftslage.
Ja.
Ich meine, ist eh klar, das wissen wir alle, im Moment geht's drunter und drüber. Und dem muss man entgegenhalten. Also, naja, bei mir war das so Ende der 90er Jahre. Da war schon nicht nichts los, muss man sagen. 89 ist der eiserne Vorhang gefallen.
Ja.
Davor war Kalter Krieg.
Ja.
Da hat man in Wien gedacht, das ist das Ende der Welt, bei Schopron war fertig.
Mhm.
Also wir haben, für uns war also das, aber fast das Gegenteil eigentlich der Fall. Das war so eine Öffnung bei uns ja auch 30 Kilometer nach Wien ist der eiserne Zaun gefallen. Mhm. Und wir haben plötzlich das Gefühl gehabt, für uns ist die Welt neu geöffnet.
Ja.
Und alles, was damals in Wien los war, oder auch neue deutsche Welle, das waren ja alles Ausdrücke dieser neuen Freiheit oder des neuen Lebensgefühls. Also insofern war eine mega Aufbruchsstimmung, auch wirtschaftlich, ja. Der Ostraum, waren in erster Linie Marktchance, ja. Wirtschaft ist geboomt. Und man ist eigentlich aus dem Kalten Krieg, den ich als Kind schon miterlebt habe, wie bedrückend das auch ist, wenn die Eltern erzählt haben, das sollte man wirklich um Haaresschärfe Atombomben nicht gefallen sind.
Ja.
Kuba-Krise, gut, da war ja ganz klein. Aber man kriegt schon mit irgendwie, ne? Also was sich da verändert. Also bei uns war eigentlich totale Aufbruchsstimmung.
Ja.
Ja, aber sehr positiv. Andererseits, was war bei uns noch los? Naja, 86 war Hainburg, also Beginn der Umweltbewegung. Das war schon bedrückend. Saure Flüsse. Sauer Regen, aber damals natürlich im Vergleich zu heute auch das Gefühl, wenn wir da eine Firma jetzt grün anmalen, dann ist das Problem gelöst.
Ja.
Das ist komplett an jeder Realität vorbei, aber immerhin schon anfänglich auch Umweltgedanken, wenn auch sehr naiv.
Ja.
Aber doch, alle von uns, also viele, die ich kenne, die waren auch in Hainburg, da waren alles bei den ersten Grünbewegungen. Viel Aufbruchsstimmung.
Ja.
Sehr, sehr viel Aufbruchsstimmung. Ja. Und viel, okay, politische Skandale, das gab es halt wohl immer.
Das gibt es
immer. Das ist stabil geblieben. Naja, und weiß nicht, wie du das siehst heute? Wie schätzt du die Weltlage ein?
Mein erstes Gefühl zu allem, was du jetzt erzählst, ist, dass ich extrem eifersüchtig bin, dass ich das nicht erlebt habe. Ich kann mich noch erinnern an das letzte Mal, dass so für mich und meine Bubble irgendwo Aufbruchstimmung war. Und das war 2016, als alle gesagt haben, never ever gewinnt der Trump eine Wahl. Never ever. Das war schon ein ziemlicher Schlag damals. Also ich war damals 15, war auch so in meiner Klasse damals eigentlich die Einzige, die sich mit US-Wahlen beschäftigt hat. Ich war eigentlich eine steinharte Bernie Sanders-Unterstützerin. Also ja, Hillary Clinton war nicht meine Idee von der perfekten Kandidatin. Und trotzdem habe ich mir gedacht, okay, die ist Anwältin oder Juristin. Kann sich gut ausdrücken. Ja, okay, ihr Mann ist halt ein Skandalmagnet, aber wird schon gehen, als ob der sie so runterziehen kann. Mhm. Und dann diese Wahl mitzuerleben, also eben in dieser Post-Obama-Ära, dieser Millennial-Optimismus, den man halt auch durch die Internetwelt mitbekommen hat und wo ich mich auch sehr stark mit amerikanischen Millennials identifiziert habe. Einfach dadurch, dass amerikanische Millennials die Popkultur dominiert haben zu der Zeit und immer noch tun in Wahrheit. Auch wenn da jetzt ein bisschen eigentlich eher schon meine Generation vorherrscht in der Entertainment-Industrie. Ich kann mich noch genau erinnern, wie sich das angefühlt hat, am anderen Ende der Welt um 5 in der Früh die Wahlresultate zu lesen und dann heulend in die Schule zu gehen und mir dann auch anhören zu können, warum machst du dir Sorgen darum? Das ist doch nicht bei uns. Warum beschäftigst du dich überhaupt mit den USA? Und ja, dann war in Österreich Bundespräsidentenwahl, die ja auch unglaublich knapp war damals, Hofer gegen Van der Bellen, wo ich mich ganz genau erinnern kann, dass viele von meinen KlassenkameradInnen zum ersten Mal wählen durften und aus Spaß den Hofer gewählt haben, weil sie es lustig fanden. Und ich meine, ich glaube, ich bin da vielleicht jetzt nicht Teil der größten Gruppe, die sich damals schon irgendwie sehr, sehr intensiv mit Politik befasst hat. Aber für mich war es seitdem eigentlich aus. Also ich habe seitdem nicht mehr gewagt, irgendwie Hoffnung zu fassen. Ja, okay, dann war 20 Zeiten Corona. Das kann man auch nicht vergessen. Es hat sich dann irgendwann so angefühlt, als wäre jedes Jahr ein Test, wie viele historische Ereignisse in 375 Tage reinpassen. Und das eben zu Zeiten, wo ich entscheiden muss, was ich machen will mit meinem Leben, wo ich hin will, was ich bewirken möchte. Ich glaube, dass da auch in vielen Leuten in meinem Alter so ein Tatendrang geweckt worden ist. Wenn wir mal an der Macht sind, dann gibt's sowas nicht. Und ja, wenn man sich aber jetzt anschaut, auch wie radikalisiert meine Generation zum Teil ist, also ich meine, wir haben ja auch einen riesen Unterschied in der Rechtsradikalisierung von jungen Männern in meinem Alter und jungen Frauen in meinem Alter. Also während meine weiblichen Peers immer weiter links landen, nimmt die Rechtsradikalisierung von Männern in meinem Alter immer weiter zu. Und also ja, ich glaube, Geschlecht ist nochmal eine ganz eigene Debatte. Aber es ist einfach kein Spielraum ist, Fehler zu machen, gibt es auch keinen Spielraum, irgendwie hoffnungsvoll zu sein. Also ich glaube, Hoffnung zu haben bedeutet heutzutage mehr oder weniger ein bisschen naiv zu sein. Ja, und wenn man sich jetzt anschaut, Trump 2, wir sind ja auch 2024 vor der US-Wahl vorgeworfen worden, dass ich mich zu viel mit den USA beschäftigen würde. Was wir auch nicht, vor allem auch in sehr linken Bubbles und sehr, sehr politisch gebildeten Bubbles eigentlich, dass mir da vorgeworfen worden ist, zu viel über die USA nachzudenken, während mir schon mehr als klar war und ich mich gewundert habe, warum das nicht uns allen klar ist, was das für Auswirkungen auf die ganze Welt haben wird. Also ja, jeden Tag die Nachrichten zu checken und zu sehen, weiß nicht, tagelange Stromausfälle in Kuba, Konzentrationslager in El Salvador, die Ukraine wird weiterhin bombardiert, Gaza, also ein Kriegsgebiet nach dem anderen im Live-Ticker zu checken und dann auf Standard.jobs zu gehen und zu schauen, wer mich für einen wirklich frechen Lohn anheuern wird, das geht einfach nicht zusammen.
Ja. Ich überlege gerade, das ist interessant, das Amerika-Bild, wie sich das verändert hat. Weil das war, also eben zu meiner Zeit, ich hatte eine Auslandszeit in Amerika, Auslandsstudium in Amerika. Das war für uns damals wirklich gelobtes Land. Also das ist mir persönlich nicht gefallen, das ist was anderes. Aber das war noch schon das Zielland auf der Wünsche und Träume.
Ja, der American Dream ganz spezifisch. Oh
ja, und das hat sich seither gewaltig verändert. Ich meine, gerade mit Trump ist nochmal was, eine eigene Hässlichkeit dabei.
Ja.
Aber wenn man sich überlegt, eigentlich seit 9/11 geht das ganz schön bergab und eigentlich ist in jeder Krise, die es so gegeben hat, Amerika mitschuld oder zumindest beteiligt. 9/11, gut, das ist halt sehr, sehr umfassend gewesen, aber global enorm.
Ja.
Bis hin mit zum Aufstieg der Rechten, Rechtsextremen. Dann war, was war da, die Finanzkrise 2007, 2008.
Ja.
Dazwischen war Irakkrieg.
Irakkrieg, der War on Terror,
Bis heute auch noch geklärt, dass es ungeklärt war.
Afghanistan.
Ja. Immer in USA dabei. Die Prime Rate 2007 aus Amerika die ganze Welt erschüttert. Und. Ja, und okay, und dann ging es weiter. Trump.
Ja.
Bis heute. Und es wird eigentlich immer schlimmer. Ja.
Es wird immer schlimmer und man kann jetzt schon die Spuren sehen, die eingeschlagen werden.
Ja, und also heute würde sich niemandem einfallen, nach Amerika, ich will unbedingt nach Amerika, okay, war hartgesottene. Ja. Aber
ich glaube, dass wir da schon noch irgendwo in der Minderheit sind mit der Ansichtsweise. vielleicht jetzt, vielleicht ist es jetzt an diesem Zeitpunkt, also wir haben jetzt Frühjahr 2026, aber 2025 habe ich schon noch einige, also natürlich nur durch soziale Medien in meiner spezifischen Freundesgruppe, würde jetzt niemand dran denken, bin ich auch sehr dankbar dafür. Aber diese Isolierung, die jetzt wieder aufkommt, die steht im, also diese, ja, der amerikanische Exzeptionalismus und die amerikanische Isolierung, dieser Isolierungskurs, ja, der gefahren worden ist, das geht nicht zusammen. Die stehen in direktem Unterschied zueinander. Ja. Und diese Idee von dem American Dream, jeder, der es will, kann es schaffen, wenn er nur hart genug dafür arbeitet. Das ist halt einfach, das ist kapitalistische Propaganda. Das hat so nie existiert und das wird so nie existieren. Und erst recht wird es nicht existieren, wenn weiter, ja, Monopole nicht nur erlaubt, sondern also wirklich begünstigt werden, wenn dort Strukturen geschaffen werden, in denen Oligarchie gestärkt wird und erwünscht wird.
Ja. Und das war halt zu meiner Zeit, war der Amerika die gute, ordnende Weltmacht.
Ja.
Wir sind auf der Seite und die sind auf unserer Seite. Ja. Da kann uns nichts passieren. Und das ist ja, das Blockdenken hat sich auf uns komplett gedreht.
Ja.
Und da sehe ich aber lustigerweise auch fast so was wie ein Hoffnungsschimmer oder halt der glückliche Umstand, dass wir in Europa geboren sind und eine EU um uns herum haben, die sich vielleicht ja mal wirklich zusammenreißt und stärker aufstellt als eigene Macht. Wirtschaftlich hätten wir es ja, politisch nicht, militärisch schon gar nicht.
Ja.
Aber immerhin, also die Chance, sich auf eigene Füße zu stellen, das ist halt neben Europa fast niemand. Ne?
Ja. Na sicher.
Also Europa, also eine europäische Perspektive. Also wenn es Hoffnung gäbe, haben wir eh Glück, wäre es eine europäische Perspektive.
Ja, ich meine, ich denke mir auch so, der eurasische Kontinent ist auch so, ich meine, ja, okay, mittendrin wäre halt noch ein Störenfried, das größte Land. Ja. Aber ich weiß nicht, es kommt mir so vor, als hätte man die Wahl irgendwie, ja, an sämtlichen Tischen irgendwie mit dem Teufel Brot zu brechen. Es gibt keine beste Option gerade, fürchte ich. Und dieser Wunsch, dass unsere EntscheidungsträgerInnen, die ja genau genommen unsere Angestellten sind, dass die Verantwortung übernehmen und anfangen zu verstehen, was es bedeutet, für ein Land verantwortlich zu sein. Also nicht nur wirklich fachlich Verantwortung zu übernehmen, sondern auch einfach kognitiv und emotional sich damit zu verinnerlichen, also sich das zu verinnerlichen, was das bedeutet. Ich glaube, da sind wir ehrlich gesagt Jahre davon entfernt, wenn das überhaupt eine Möglichkeit ist, mit den EntscheidungsträgerInnen, die wir jetzt so gewählt haben. Ja. Also ich spreche da jetzt auch aus einer ganz aktuellen Frustration der Nationalratssitzungen letztes Wochenende. Da werden zum Teil über Themen, also da werden Themen angerissen im Parlament, von denen man mir nicht erzählen könnte, dass die irgendwas zur Verbesserung der österreichischen Population beitragen könnten.
Was meinst du?
Ja, zum Beispiel, also ja, ich muss da jetzt ein bisschen politisch werden und gleich im Vorhinein sagen, was die FPÖ im Parlament aufführt, hat nichts mit irgendwas zu tun. Zum Beispiel ein wirklich miserabelst argumentierter Vorschlag, das Nachtfahrtempo also ich wähle jetzt bewusst auch ein nicht besonders aufgeladenes Thema, das Nachtfahrtempo von LKWs von 60 auf 80 zu erhöhen, um die Überholungsgeschwindigkeitsdiskrepanz zu minimieren, weil da die meisten Unfälle passieren, wenn LKWs überholt werden. Die Überholungsdiskrepanz oder diese superschnellen Tempos, die dann gefahren werden, ergeben sich daraus, dass die LKWs das 60er-Limit nicht einhalten und dann mit 80 oder 100 über die Autobahn brettern und dann dementsprechend die Autofahrerinnen auf 130 beschleunigen müssen über Nacht. Und da wäre die Idee gewesen, das von 60 auf 80 zu erhöhen. Und ich glaube, es ging um eine Zahl von 260.000 Anrainerinnen neben Autobahnen, deren Schlaf dadurch gestört werden würde. Durch wirklich erheblichen Lärm. Und das sind zum Beispiel Anträge, die dort eingebracht werden. Also wirklich back-to-back mit dem Aktionsplan zu Gewaltschutz. Und dann kommt dieses LKW-Thema, das aktiv 260 Leute stören würde. Also worum geht's hier? haben wir nicht andere Sachen zu tun? Und ich bin mittlerweile, als Kind und Teenager habe ich mir überlegt, eigentlich zieht's mich doch in die Politik. Mhm. Ich möchte auf meine Entscheidungen treffen und ich möchte Verantwortung übernehmen. Mittlerweile bin ich so politikverdrossen, dass mich kein Geld der Welt in die Politik bringen wird. Da würde ich dann wirklich so ein Gen Z-Klischee erfüllen und am ersten Tag ein Burnout haben. Das könnte ich nicht.
Ich meine, ich bin auch frustriert über gewisse Dinge. Auch in erster Linie, dass man den Klimawandel komplett verpasst hat und die Klimawende eigentlich an die Wand fährt gerade.
Ja.
Das frustriert mich ziemlich auch, dass wie wenig veränderungsbereit man da bei uns auch ist und in Österreich und warum man da keine Schritte weiterkommt, die wirklich was ausmachen. Das frustriert mich schon auch.
Ja.
Das interessiert mich zwar als Change-Berater, aber frustriert mich auch, weil es überhaupt nichts weitergeht oder das was. Nicht in dem Tempo, wie wir es machen müssten. Ja.
Aber nicht nur geht nichts weiter, es werden auch aktiv Kriege gestartet, die den CO2-Ausstoß zu einem Rekordlevel treiben für ein Jahr. Es wird eben okay, wenn wir uns die jetzige Lage anschauen und jetzt wird darüber geredet, dass wir die Klimasteuer heruntersetzen, dass wir die CO2-Abgabe heruntersetzen. Natürlich ist es wichtig, Haushalte zu entlassen, aber das kann nicht ein Vehikel für rechtspopulistische Parteien werden und für rechtspopulistische Policies. Das könnte für mich nicht offensichtlicher sein, was da gerade passiert und wie das instrumentalisiert wird. Aber es ist offensichtlich nicht wichtig genug, das anzuerkennen und laut auszusprechen, weil die Partei des kleinen Mannes und was auch immer. Und ja. Ich kann mich auch zum Beispiel noch daran erinnern, dass ich am Anfang der Frau Gewessler gegenüber skeptisch war. Und je älter ich werde, desto mehr, ich habe das Gefühl, ich mache da irgendwie immer so Wellen durch. Wenn ich dran denke, als ich 17, 18 war, Fridays for Future, ich war auf jeder Demo, die es irgendwie gab. Und dann wieder eine Zeit gar nicht. Und jetzt denke ich mir wieder, eigentlich sind wir nicht radikal genug. Vor allem was den Klimawandel angeht. Also ja, und stattdessen werden Kriege gestartet und dann auf Twitter von unseren Ministerien verurteilt. Aufs Schärfste verurteilt. Verbal. Und sonst gar nicht.
Mhm. Naja, wie geht das weiter? Ich meine, wir sind beim Generationenkonflikt ausgegangen und plötzlich da irgendwie in der Weltkrise gelandet.
Ja, aber ich finde eben, dass genau das so ein Thema ist, das man nicht vernachlässigen darf, weil es ist nicht so, dass meine Generation inhärent nichts an den Tisch bringt oder dass wir faul sind oder zu verhätschelt und deswegen so schnell überfordert. Es liegt wirklich daran, dass ein Grundsatz von Arbeit mittlerweile ist, sinnerfüllt arbeiten zu wollen und nicht nur sich 8 Stunden am Tag zu versklaven lassen und dann
Oder so wie ich im Café aussitze in einem Studium. Auf.
Ja.
Ja. Purpose.
Purpose ist ein Riesenthema. Das und auch so mit.
Hat Purpose damit zu tun, so eben auch aus diesem Chaos rauszukommen? Gesagt, für sich persönlich ist das so eine Personalisierung auch des eigenen Lebenssinns?
Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube.
Kakunen gesagt, dieses Zurückziehen. Schätzt du bist ja Psychologe, genau. Ne? Schätzt du das?
Psychologin bin ich nicht. Noch nicht.
Stimmt. Genau, dann hast du noch.
Ein Geschützter. Ja.
Aber am Weg dorthin.
Ja.
Aber schätzt du das eher als eine gesellschaftliche Entwicklung oder eine persönliche Entwicklung?
Ich glaube, dass man die beiden nicht voneinander trennen kann. Ich glaube, dass persönliche Entwicklungen immer von der Gesellschaft mitgeprägt werden, von unseren Sozialstrukturen. Autorenempfehlung, Pierre Bourdieu. Aber wir kommen nicht aus unseren Sozialstrukturen raus. Und davon auszugehen, dass ein Individuum in einem Vakuum existiert und im luftleeren Raum über sich selbst entscheiden kann und nur von sich selbst geprägt, ich meine, das ist natürlich die philosophische Frage, was ist das Selbst? Ist mein Gehirn? Bin ich mein Gehirn? Bin ich mein Skelett? Bin ich eine Seele? Aber am einfachsten, glaube ich, kann man es so definieren, ich bin ein Produkt meiner Umwelt und meine Umwelt ist auch irgendwo ein Produkt von mir. Und insofern, glaube ich, kann man eben eine persönliche Entwicklung und persönliche Sinnesfragen nicht davon trennen, was gesellschaftlich los ist. Und eine Gesellschaft ist ja auch nur eine Ansammlung von vielen Ichs und vielen Selbsts. Insofern, ich glaube, dass gar nicht mal mehr so viele Leute einen Drang haben, uns alle aus dem Chaos rauszumanövrieren. Ich glaube, vielen geht's in erster Linie darum, einfach klarzukommen. Mhm. Also ich meine, wenn es uns allen darum gehen würde, kollektiv das Chaos zu beseitigen, dann hätten wir schon vor 5 Jahren eine Revolution gehabt. Ich glaube auch, dass wir in einer extrem isolierten Zeit leben, einfach in einer sehr konkurrierenden, also konkurrenzbefürwortenden und antreibenden Zeit. Wie oft ich in Absagen von Bewerbungen gesagt bekommen habe, wie viele Leute sich um die Stelle beworben haben. Es gibt so viele Aspekte der heutigen Gesellschaft, die Individualismus fördern und davon ablenken, dass wir eigentlich alle wirklich nämlich im selben Boot sitzen. Nämlich auf demselben Planeten. Man merkt eben, es sind so viele Themen, die aus einem Impuls irgendwie entspringen und eigentlich hat alles so viel miteinander zu tun. Es ist da gar nicht sinnvoll, glaube ich, auf ein bestimmtes Thema sich festzunageln.
Ja, das war jetzt fast abzusehen, dass wir das jetzt problematisieren kommen, weil das gesagt, das reden wir auch privat oder auch außerhalb des Podcasts. Es ist eine schwierige Zeit. Tatsächlich leben wir in einer sehr schwierigen Zeit. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es wirtschaftlich weitergeht, was mit der Berufswelt, mit KI wird, ganz eigenes Thema.
Ja.
Ich glaube auch, dass da zu viel Blauäugigkeit herrscht. Also es sind viele, viele Themen.
Ja.
Und dazu, das müssen wir eigentlich auch diskutieren, es ist alles um ein Vielfaches transparenter, alles ist überall zugänglich als Information. Ja. Ich kann sowohl negativ als auch positiv jetzt an einer Demo in Minneapolis direkt live teilnehmen, aber genauso auch am Krieg im Iran gerade, wenn ich möchte. Ich kann hin und her switchen oder mir die ein oder andere Meinung anschauen. Und zudem auch die Meinungsmanipulation über die Tech-Konzerne.
Ja.
Da ist schon sehr, sehr viel im Argen, was halt auf der anderen Seite schon noch eine gute Erwachsene bräuchte. die das jetzt extra auseinanderhalten und differenzieren und Möglichkeiten lösen, erwachsen zu diskutieren und Lösungen entwickeln.
Ja. Und auch eben mit einem Wunsch Verantwortung zu tragen und nicht, nicht irgendwie rette sich, wer kann, jetzt noch schnell irgendwie einen Lebensabend zu erwirtschaften. Also, ja, es braucht den Wunsch, Verantwortung füreinander zu übernehmen, glaube ich. Von allen nämlich.
Irgendwie, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich so erzogen, ich brauche immer einen positiven Ausblick.
Ja.
ich hoffe, dass ich dir das ja auch mitgegeben habe als Vater.
Ja.
Aber ich glaube, der positive Ausblick, den wir jetzt haben, in dem Podcast, nur kurz überlegen, aber ich glaube, dass der erste Weg, um Probleme zu lösen, ist, dass man es überhaupt benennen und besprechen kann. Das ist ja eigentlich unsere Change-Labor-Methode. Probleme, die man nicht benennt und nicht, daher auch nicht besprechen kann, kann man logischerweise auch nicht lösen. Sicher. Also vielleicht ist das eine Aufgabe, die wir haben.
Auf jeden Fall. Und es hilft auch, sich durch Diskussionen und Meinungseinholung von anderen, man fühlt sich halt dann einfach nicht mehr so alleine, wenn man zumindest auch irgendwie merkt, okay, das stört noch den anderen. Ich bin zumindest in dieser Verletzlichkeit nicht alleine und in dieser Ohnmacht, die ich spüre. Weil das ist auch dadurch, dass es so viel Informationen frei zugänglich gibt, erhöht sich natürlich auch die Diskrepanz zwischen, was kann ich erfahren und was kann ich beeinflussen. All diese Sachen, also weiß ich, eben Proteste und Völkermord und weiß nicht, faschistische Takeovers mitzuerleben und nichts tun zu können, das ist das Problem. Wenn man was tun könnte dagegen, wenn Aktivismus tatsächlich was bringen würde heutzutage, dann wäre es ja gar nicht so schlimm. Dann könnte man irgendwie in eine Aktivität reinkommen. Dann könnte man dieser gefühlten Nutzlosigkeit irgendwie entkommen. Aber dadurch, dass das halt einfach, also ja, jegliche Bewegungen sind so zerschlagen. Aber es hilft einfach, drüber zu reden. Es hilft mit Gleichgesinnten. Natürlich muss man dann aufpassen, dass man nicht in so eine Echokammer kommt, aber trotzdem.
Ja. Aber da gibt's Gott sei Dank noch immer gute Leute und man ist in einer guten Tradition und es gibt schon noch viele Leute, die einen guten Diskurs mit guten Argumenten auch gut vehement auftreten können. Also sich für einen Maya Göppel oder solche Leute.
Ja.
Ja, dann lassen wir es einmal bei unserer Aufgabe, Dinge einfach anzusprechen.
Ja.
Was wollen wir als nächstes Thema machen? Oder lassen wir uns sowas einfallen. Also eigentlich war ja für diesmal auch Berufseinstieg geplant und die landet sind wir ganz woanders. So machen wir es weiter,
oder? Wir können uns einfach einen Impuls am Anfang setzen und schauen, wo wir landen.
In unserer gewohnten Manier.
Genau.
Gut, dann schönen Dank fürs Zuhören, schönen Dank fürs Diskutieren und wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, baba. My generation, my generation, my generation, my generation.